Das Thema des heutigen Abends heißt, wer war und ist Mohammed? Es ist gar keine Frage, dass er einer der größten Menschen der Weltgeschichte ist. Er hat solche tiefe Spuren hinterlassen, dass er eigentlich gemessen an seinem Erfolg und seinem Eindruck auf Menschen die zweitbedeutendste Persönlichkeit in der Welt nach Jesus Christus ist. Plato und Aristoteles haben nicht so viele Menschen erreicht wie er. Marx, Lenin, Mao haben nur eine kurze Zeit die Weltbevölkerung beeinflusst. Mohammed hat nun schon 1300 Jahre lang ein Siebtel der Weltbevölkerung hinter sich scharen können. Im Augenblick sind es etwa 700 Millionen Moslems, die ihm nachfolgen. Und das Ziel des Islams ist, wie sie es öffentlich propagieren in Radio und in großen Plakaten, im Jahre 2000 mindestens 1 Milliarde oder mehr Moslems unter der Fahne des Propheten zu vereinigen. Wer ist dieser Mann, der bis heute noch einen solchen Einfluss ausübt, dass die Menschen ihm und seiner Lehre nachfolgen? Wir können sein Leben in 3 große Abschnitte gliedern. Erstens, vor seiner Berufung zum Propheten, der Großkaufmann, der Großhandelsmann. Zweitens, seine Zeit in Mekka, wo er der Verfolgte und der leidende Prophet war. Und drittens, seine Zeit in Medina, wo er der Staatsmann und Gesetzgeber war, der die Grundlagen für die islamischen Staatsordnungen gegeben hat. Wir wollen diese 3 Gliederungen im Auge behalten, um den Überblick nicht zu verlieren. Niemand weiß, wann Mohammed genau geboren ist. Auch bei Jesus Christus weiß niemand, wann er genau geboren ist. Wahrscheinlich ist Jesus 6 Jahre vor der Zeitrechnung geboren, wie man heute weiß, vom Tode des König Herodes und von der Stellung der Sterne, die der Geschichte zugrunde liegt, als die Weisen aus dem Morgenlande gekommen sind, um ihn anzubeten. So ist es auch bei Mohammed. Man weiß nicht, wann er geboren ist. Und das Zweite ist, sein Vater starb, bevor Mohammed zum Leben kam. Er war schon bei Geburt halbweise. Seine Mutter starb sehr früh, entweder bei der Geburt oder 2 Jahre nach seiner Geburt oder im 6. spätestens im 8. Lebensjahr, sodass Mohammed ein Vollweise war. Wer einmal versteht, was es heißt, weise zu sein, und gerade noch in der arabischen Welt, der begreift, dass im Leben Mohammeds von vornherein etwas fehlte, was man so nennen könnte, die Wärme der Mutterliebe, die ein Leben lang ein Menschenherz ausrichten und zum Klingen bringen kann. Es war von vornherein etwas nicht da bei ihm. Auch Jesus hatte ja keinen irdischen Vater und war immer verrufen worden, der Sohn der Maria, wohlgemerkt, auch als Josef sein Pflegevater war. Jesus hat also auch etwas davon mitgemacht, dass er nach außen hin wie ein Halbweise erschien. Und insofern ist es bedeutend, dass er mit 12 Jahren sagte, ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Er wusste dann von innen her ganz klar, dass Gott sein Vater war. Mohammed kannte keinen Vater und keine Mutter. So liegt von vornherein eine große Tragik über seinem Leben. Zuerst war es sein Großvater, der ihn aufgenommen hatte, dann sein Onkel, sein Vateronkel, ein Bruder seines verstorbenen Vaters, Abu Talib. Und so ist er eben mitgelaufen in der arabischen Großsippe. Dann gibt es eine eigenartige Geschichte, die im Koran bezeugt ist, dass Mohammed als kleines Kind ein Erlebnis hatte, dass zwei Engel kamen, die ihm die Brust aufschlitzten und sein Herz herausnahmen und das Herz reinigten, einen dunklen Klumpen herausnahmen, es dann wieder einschlossen und zunähten. Der Islam legt das aus als die Reinigung von der Erbsünde, dass Mohammed schon von Kind auf für sein Prophetenamt gereinigt wurde. Damit bekennt der Islam, dass Mohammed von vornherein ein Sünder war und der Reinigung bedurfte, dass er Mensch war und nicht sündlos, wie Jesus Christus war, der aus dem Geist geboren, immer die Sünde auch im Kindesalter überwunden hatte. Nicht aus sich als Mensch, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Eine zweite Kindheitsgeschichte im Leben Mohammeds ist die, dass er einer Amme übergeben wurde, die ihn stillen sollte. Das geschah bei reichen Familien von Mekka, dass ein Kind in die Beduinenluft zu den Beduinen gegeben wurde, um dort stark zu werden. Nun aber geschah es, dass diese Amme, diese Stillmutter, ihn bald voller Entsetzen zurückbrachte und sagte, er hat Schaum vor dem Mund und er rührt wie ein Kamel. Und so hat sie nicht die Bereitschaft gehabt, die Verantwortung für ihn weiter zu übernehmen. Das ist Teil einer Diagnose, die die Orientalisten heute noch in weiterem Sinne verwenden, aber es waren schon im Kindheitsalter Mohammeds Dinge da, die ihn als ein nicht normales Kind erscheinen ließen. Wahrscheinlich ist er dann wie alle Kinder dort Ziegenhirte gewesen. Die Ziegen essen ja auch Dornen und Disteln. Und wer einmal in der Wüste war, in der Hitze, der sieht, dass dort die Luft sehr schnell flimmert und dass die Steine, die großen Steintrümmer, wie Gestalten aussehen. Und die Menschen glaubten ja damals noch in die Versteinerung von Lebendigen, dass also ungehorsame Menschen in Steine eingesargt dort ewig leben müssen als Gerichte Gottes. Insofern war die Wüste um sie herum nicht tot, sondern lebte voller Geister in den Steinen. So war das Leben Mohammeds von vornherein von der Angst geprägt. Die letzten Suren im Koran zeigen ganz deutlich, wie er Angst hatte. Jesus war aus der Angst entnommen, weil er in seinem Vater geborgen war. Das Leben Mohammeds war von Kindheit an bis zum Ende immer von der Angst überschattet. Er war ganz Mensch und nur Mensch, nicht Erlöster, sondern Mensch in der Angst und Anfechtung. Bald wandte er sich einem Gewerbe zu, nämlich dem Handel, wurde wahrscheinlich Glied einer Karawane, ist durch verschiedene Länder auf verschiedene große Reisen gezogen und war mit großer Vermutung erfolgreich bei seinem Geschäft. Und das zeigt schon wieder einen großen Unterschied zwischen ihm und Jesus. Nämlich, Jesus hatte ja ein Handwerk ergriffen und mit seiner Händearbeit, wie sein Pflegevater, zu arbeiten, Dienstleistungen vorzunehmen. Mohammed erwählte den Handel und das Geld. Er ist also den typisch semitischen Weg gegangen, Geld zu machen durch den Warenumschlag. Er muss in diesem so erfolgreich gewesen sein, dass seine Chefin ihn heiratete, Khadija, die wohlhabende Witwe, die vorher schon mehrere Männer geheiratet hatte und wieder entlassen hatte, wohlgemerkt, vor Mohammed konnten die reichen Frauen die Männer entlassen, nach Mohammed änderte sich das. Diese reiche Witwe hatte Gefallen an ihm gefunden und heiratete ihn. Wohlgemerkt nicht er sie, sondern sie ihn. Das ist auch für das ganze psychologische Leben Mohammeds entscheidend, dass er nämlich unter die Fuchtel kam, wie man bei uns im Schwäbischen sagt. Mit anderen Worten, solange Mohammed mit Khadija verheiratet war, gab es gar keine Diskussion, dass er vielleicht hätte sich noch eine Nebenfrau oder eine zweite Frau nehmen können. Er hatte bei dieser reichen Witwe, die ihn auf das Niveau der Vornehmen von Mekka heraufgehoben hatte, einfach eingeheiratet und musste gehorchen. Von dieser Ehe stammten 4 Söhne und 4 Töchter. Alle 8 starben im Kindheitsalter. Das bedeutet für das Verständnis des Lebens, des Innenlebens Mohammeds, dass er von vornherein damit rechnete, unter dem Zorn Gottes zu leben. Denn wenn die Kinder alle sterben, wird das nicht bloß als eine Ursache einer Krankheit angesehen, sondern als Zorngericht Gottes, denn im Leben dieser damals noch steinzeitmenschlichen Heidenvölker gab es nur ein Leben mit einer Direktbeziehung in allen Lebensfällen zu den Geistern und zum Jenseits. So lag also der Gedanke des Gerichtes Gottes auf Mohammed von Anfang an. Wie anders das Leben Jesu, der ja nicht heiratete, der in einer Geborgenheit zu seinem Vater blieb und sich freimachte zum Dienst. So viel zu dem ersten Lebensteil Mohammeds, der vollweise war und von einer Witwe geheiratet zum Großhändler und zum reichen Mann von Mekka aufstieg. Er war dann etwa 40 Jahre alt geworden, als ein entscheidendes Erlebnis in sein Leben einbrach. Nämlich, es gab damals Christen in der arabischen Halbinsel im Südjemen und auch auf der anderen Seite in Richtung Basra nach Mesopotamien, wie auch in Petra. Und das Zentrum der Begegnung war Mekka, denn Mekka war vor Mohammed ein Kulturzentrum, eine Stadt voller Tempel. Man sprach von 365 Göttern, die in Mekka angebetet wurden. Einer davon hieß Allah und die andere Göttin hieß Allat, seine Frau, und so gab es alle möglichen Götter und Götzen. Und in diesem Zusammenhang gab es im Leben der Stadt Mekka einen Monat, der war heilig, da durften keine Kriege geführt werden, keine Überfälle durchgeführt, da wurde kein Handel getrieben im größeren Sinne, das war der Pilgermonat, da kamen die Menschen und die Stämme, um irgendeinem dieser Götter und der vielen Altäre zu gedenken und anzubeten. Und in diesem Pilgermonat kamen auch christliche Evangelisten und Bischöfe nach Mekka und hielten flammende Evangelisationsreden. Und nun muss es das Tragische und Eigenartige gewesen sein, dass Mohammed eine dieser Evangelisationsreden hörte, und zwar nur den ersten Vortrag einer ganzen Reihe, nämlich als der Redner vom Gericht Gottes sprach, dass er kommt und an die Tür klopft und das Rauchzeichen aufgehen und Posaunen erschallen und das Gericht unausweichlich vor der Tür steht. Mohammed hat das gehört und geglaubt und war im tiefsten erschüttert. Wenn man heute nachprüft, in welcher anderen Religion vielleicht solche Ideen vorgekommen wären, findet man sie nicht weder in den persischen Religionen, noch in den Naturreligionen, noch in der jüdischen Religion gibt es eine Botschaft von dem kommenden Herrn mit diesen deutlichen Beziehungen auf die Offenbarung des Johannes. Insofern ist es von der Sache und vom Bericht her gerechtfertigt zu sagen, Mohammed hat seinen Anstoß, ein Prophet zu werden, aus einer Evangelisationsreihe genommen, die ihn im Allerinnersten aufwühlte und ihn als Kaufmann, der wer weiß, welche Geschäfte getrieben hatte, die nicht in Ordnung waren, in Unruhe brachte. Er hatte ein schlechtes Gewissen und suchte Ruhe, Frieden, Trost. Wie kann ich dem kommenden Gericht entrinnen? Was tat er? Er blieb nicht bei der Evangelisationsreihe und hörte den zweiten und dritten und vierten Vortrag von Christus und der Vergebung und von Blut und vom Geist, sondern er rannte in die Wüste und ging in eine Höhle und verbarg sich und meditierte. Er wollte zur Ruhe kommen und erfuhr so gut wie nichts vom Evangelium. Und in diesem Höhlenerlebnis bekam er nun plötzlich eine Stimme zu hören, die zu ihm sagte, lies. Mohammed war Analphabet und konnte nicht lesen. Lies! In ihm bäumte er sich auf, ich kann nicht lesen, die ganzen Minderwertigkeitskomplexe kamen heraus. Und dann hörte er dieses Wort, das auch rezitieren gleichzeitig heißt. Lies und sage, was dir gesagt wird aus der ewigen Stimme von dem, der die Ewigkeit erschaffen hatte. Und er, voller Entsetzen, rannte aus der Höhle zu seiner Frau und sagte, was ist mir passiert? Eine Stimme sprach mich an und es war niemand da. Und ich war wie in Trance. Ich hatte nicht mehr die Freiheit zu atmen. Und seine Frau war intelligent. Die war Kaufmännin und sagte, gar nicht schlecht in dieser heiligen Stadt einen Propheten zu haben. Sie holte einen Mantel, den Prophetenmantel, wie ihn damals die Priester hatten, und legte ihn über ihn und sagte, du bist ein berufener Prophet. Der erste Gläubige an Mohammed war seine Frau, die Khadija, und sie blieb ihm treu und seinem Prophetentum. Und nun hat Mohammed eine Periode der Verzweiflung gehabt, denn die Stimme wiederholte sich nicht. Erst nach 2 Jahren hatte er wieder einmal die Stimme gehört und hat Eingebungen gehabt. Und so war er lange Zeit im Zweifel. Dann aber trat er auf und predigte den Leuten in Mekka das Gericht. Das hatte er begriffen. Er kommt. Er klopft an die Türe, ihr könnt ihm nicht ausweichen, tut Buße, wendet euch um, lasst eure steinernen Götzen. Gott, der Lebendige, der Eine, der Einzige, steht vor der Tür. Er wurde zum Rufer der Buße in der Wüste, zum Glauben an den einen einzigen Gott, der kommt. Tatsächlich, es gab Menschen, die auf ihn hörten. Abu Bakr, ein reicher Kaufmann, der Vetter Mohammeds, Said, sein Sklave, verschiedene andere jungen Sklaven folgten ihm nach. Im Anfang wurde Mohammed ausgelacht. Aber er zeigte schnell eine Begabung, die überdurchschnittlich war, obwohl er Analphabet war, dass er dichten konnte. Er hat mit den Menschen diskutiert in Form von Gedichten. Alles, was er sagte, war sofort in Reimprosa. Und das war so konzentriert und so schlagend, dass er alle diejenigen, die mit ihm diskutierten, durch Worte überwinden konnte. Er war einfach unschlagbar und machte seine Feinde fertig, dass sie nichts mehr zu sagen hatten. Das gab Hass. Denn beim Araber gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man verspottet wird und nicht mehr in der Lage ist, im Argument den anderen zu überwinden. So wurden die Sklaven, die an Mohammed glaubten, verfolgt, geschlagen. Es gab Märtyrer. So wurde ein Boykott ausgerufen. Die kleine Gemeinde geriet in Bedrängnis. Sie wurden so in die Zange genommen, dass 80 von ihnen auswandern mussten. Wohin? Nach Abessinien. Sie gingen ins Exil. Welche Tragik! Sie wanderten aus und suchten Schutz bei den Christen in Abessinien und wurden dort nicht missioniert. Hätten damals die Christen diese Moslems missioniert, würde es heute keinen Islam geben. Mohammed aber blieb in der Stadt beschützt. Zwei Kräfte waren es, die ihn bewahrten, zerrissen und getötet zu werden, nämlich erstens seine Frau und ihr großer Reichtum und zweitens die Blutsverwandtschaft. Seine Sippe musste ihn schützen, obwohl sie selber nicht an ihn glaubte. Und so hat seine Sippe eigentlich 10 Jahre lang ihm wider Willen die Treue gehalten, bis dann der Becher übergelaufen war. Die entscheidende Wende im Zeitraum von Mekka kam dann, als seine Frau Khadija starb und sein Vaterbruder Abu Talib. Damit waren die zwei Säulen zerbrochen, die ihn geschützt hatten, die das ganze Gebäude des Schutzes getragen hatten. Hier kommt nun, bevor wir weitergehen, eine Zwischenfrage. Wenn Mohammed Stimmen hörte, was waren das für Stimmen? Wenn Mohammed angab, ein Prophet zu sein, in welcher Weise war er dann Prophet? Natürlich gehen hier die Antworten total auseinander. Zunächst einmal, was hatten die Einwohner von Mekka selber für einen Eindruck? Das ist heute wörtlich im Koran überliefert. Sie sagten, Mohammed ist ein Zauberer, er ist wahnsinnig und er ist ein Priester in Trance. Wohlgemerkt, das steht im Koran. Natürlich steht das im Koran negativ, so etwa, sie sagen, du seiest ein Zauberer und ein Wahnsinniger und ein Lügenpriester, aber du bist es nicht, sondern du bist der Gesandte Gottes. Und aus dieser Antwort auf die negativen Vorwürfe erkennt man, dass die Bevölkerung von Mekka seinerzeit den Eindruck hatte, nicht nur ein Scharlatan, sondern ein Mensch mit einer übersinnlichen Kraft, Zauberer in negativer Weise, der sich wie ein Verrückter gebärdet und absolut nicht normal redet und handelt. Das ist das eindeutige Zeugnis seiner Zeitgenossen gewesen. Zweitens, der Islam sagt natürlich hundertprozentig, dass Mohammed ein Prophet war und direkte Inspirationen bekam. Völlig anders als die Propheten im Alten Testament und noch anders als die Apostel im Neuen. Die Propheten im Alten Testament hätten Gott widerstehen können. Und wenn sie gezwungen redeten, so haben sie sich ihm bewusst unterworfen. Im Neuen Testament ist die Inspiration noch einmal anders. Dort ist es aus der Liebe Gottes herausgekommen, wo der Geist Gottes die Menschen beflügelte, zu bezeugen, was sie gesehen und erlebt hatten. Bei Mohammed völlig anders. Bei Mohammed war das Bewusstsein ausgeschaltet und die Stimme diktierte ihm, was er zu sagen hatte. Er war willenlos und nur der Griffel in der Hand des Geistes, der ihm diktierte. Das bedeutet also, dass er kein Prophet der Liebe Gottes war, sondern buchstäblich vergewaltigt, ohne eigenen Willen, gehorsam zu sein, sein Amt darbrachte und als Prophet aussagte, in Wirklichkeit aber nicht einmal gehorsam war, sondern als willenloses Geschöpf weitergab, was er zu sagen hatte, ein Medium. Was sagte aber nun Mohammed selber? Wenn man aus den Berichten seiner späteren Frauen, Aisha, und anderer Frauen hört, deren Worte von Zeitgenossen aufgeschrieben worden waren, bekommt man folgendes Bild. Und das ist ein anerkannter Bericht unter Orientalisten und Islamisten. Mohammed, wenn die Offenbarung in die Nähe kam, hatte ein Klingen und ein Singen im Kopf, wie wenn ein Bienenschwarm um ihn herum summte oder den schrillen Ton einer Schelle oder einer Klingel. Dann wurde er ohnmächtig, fiel bisweilen vom Kamel oder vom Pferd. Es war so, als wenn jemand auf seiner Brust saß und auf die Brust trommelte. Und dann hatte er Schweißausbrüche und dann hörte er Stimmen, die er in der Trance nicht mit Willen weiterzugeben hatte und willenlos sagte, was er hörte. Er wurde dann immer bedeckt, weil er Schaum vor dem Munde hatte und ein schreckliches Aussehen darstellte, sodass die Menschen von ihm wichen. Sie dachten, ein Geist, der Geist Gottes, sei in ihn gefahren. Das ist der Bericht von Mohammed über seine Offenbarungen. Und das zeigt uns, dass hier ganz verschiedene Deutungen möglich sind. Was sagen nun die Orientalisten und was sagen die Islamisten? Sie meinen, aus dem Jugenderlebnis Mohammeds und aus seiner ganzen Entwicklung schließen zu müssen, dass er ein Epileptiker war und epileptische Anfälle hatte und die Möglichkeit bestand, dass er zuvor Dinge gehört hatte, gelernt hatte, erfragt hatte, Stoff in sich aufgenommen hat, besonders auch aus dem Alten Testament oder von den Christen, und das in sich verarbeitete und in dem Anfall nun sich das alles verdichtete und neu aus ihm heraufstieg, als ob er Stimmen hörte, als ob er ein Diktat bekäme, nur eben immer im Reim. Prosa, die einen solch mitreißenden Schwung hatte, dass heute die Moslems noch mehr auf das Gedicht des Korans hören als auf seinen Inhalt. Wir als Christen haben eine andere Auffassung, die wir dann zum Schluss noch deutlich sagen möchten. Aber ich wollte Ihnen einmal dieses Phänomen des Prophetentums, der Inspiration, der Stimmen im Leben Mohammeds darlegen, dass sie merken, das war eine ganz komische Angelegenheit, die mit Menschenverstand nicht ohne weiteres gedeutet werden kann. Nun, ihm wurde eine Gemeinde geschenkt, die immer mehr wuchs, trotz der Verfolgung, trotz der Märtyrer. Als aber dann seine Frau und sein Vaterbruder gestorben war, hatte er keine Basis mehr zu bleiben und versuchte auszuwandern, zuerst nach Taif, einer Stadt auf dem Berge 2000 Meter hoch, oberhalb von Jidda. Und er versuchte dorthin zu gehen, aber er wurde mit Steinen empfangen, man vertrieb ihn und verfluchte ihn, bevor er nahe kam und sagte, wir wollen keinen Zauberer, wir wollen keinen Besessenen in der Stadt haben. Und nun stand er zwischen seinem Heimatort und der Stadt, die ihn verwarf, verzweifelt. Und da steht nun im Koran der eigenartige Satz, dass er in der Wüste den Dschins, den Dämonen begegnete, den Geistern und ihnen predigte und sie ihn stärkten. Wohlgemerkt, hier wird eindeutig auch im Koran bezeugt, dass Mohammed in Kontakt war, in direktem Gesprächskontakt mit der Geisterwelt. Und in diese Zeit hinein muss auch seine Ablehnung des Kreuzes Jesu fallen, dass er sagte, es ist unmöglich, dass Gott seinen Propheten fallen lässt, dass er Christus hat ans Kreuz schlagen lassen, der gerecht war, denn dann wäre es möglich, dass auch ich, Mohammed, als der treue Prophet von ihm verlassen und getötet werde. So hat er mit Vehemenz gesagt, nein, sie haben ihn nicht getötet, sie haben ihn nicht gekreuzigt. Er hat die Geschichtstatsache geleugnet, um sich daran festgeklammert, um selber einen Trost in der großen Anfechtung zu haben. In diese Zeit hinein kam es nun, dass aus der benachbarten Handelsstadt Yathrib, heute Medina, 200, 300 Kilometer von Mekka entfernt, Kaufleute nach Mekka kamen und von der misslichen Lage des Propheten hörten und beeindruckt waren von seinen Worten und ihn besuchten und die Verbindung aufnahmen. Sie fühlten einmal vor, was er denkt, und knüpften mit ihm Verbindungen an und stellten in Aussicht, dass sie versuchen wollten, ihm Zuflucht zu gewähren. Und nun kommt die eigenartige Geschichte, dass Mohammed langsam innerhalb von einem oder anderthalb Jahren Verträge abschloss mit der Bevölkerung von Yathrib, sprich Medina, und eine Blutsbrüderschaft mit denen schloss, die an ihn glaubten, dass nicht nur er, sondern seine ganze Gemeinde fliehen und auswandern konnte, damit sie Zuflucht finden würden dort in dieser neuen Stadt. Mohammed ging seinen Weg nicht bis zum Kreuz zu Ende, sondern schloss Kaufmannsverträge, um sich abzusichern. Er schuf sich eine Basis und für seine Gemeinde zur Flucht, um das islamische Reich in Medina zu gründen. Und so kam es, dass er am 24. September im Jahre 622 mit seiner ganzen Gruppe von etwa 300 Personen floh, nicht auf einmal, sondern bei Nacht. Immer wieder einige sind weggegangen, als wenn sie zu einem Kaufmannsunternehmen weggezogen wären und sind in die benachbarte Stadt geflohen und wurden dort aufgenommen. Was war denn die Ursache, dass die Bevölkerung von Medina Mohammed einlud, als Staatspräsident oder Oberbürgermeister bei ihnen zu fungieren? Diese Stadt war in sich gespalten. Es gab verschiedene Großsippen und verschiedene jüdische Gemeinden, die sich gegenseitig bitter bekämpften. Nun hatten einige schlaue Bewohner gesagt, probieren wir es doch mit dem Propheten von Mekka, ob er in der Lage ist, mit seiner Intelligenz und seinem mitreißenden Schwung unsere zerrissene Stadt zu einigen und wieder emporzuheben. So wollten sie ihm eine Chance geben, die Stadt Medina, wie sie später hieß, einfach nur die Stadt, Yathrib ist der ursprüngliche Name und dann wurde sie die Stadt genannt. Medina heißt nichts anderes als die Stadt. So kam es, dass also die Stadt versuchte, Mohammed als ihr Haupt zu gewinnen, damit er sie inspirierte und zur Blüte bringen sollte. Mohammed war überaus intelligent und hat wertvolle Versuche gestartet, um hier nun die verschiedenen Geister unter einen Hut zu bringen. Als erstes wandte er sich den verschiedenen jüdischen Gruppen und Gemeinden zu, die seit der Zerstörung Jerusalems ausgewandert waren und in die Wüste nach Medina und Mekka und vor allem in den Südjemen geflohen waren. Er sagte zu ihnen, wir glauben alle an denselben Gott, und ließ alle Moslems in Richtung Jerusalem sich verbeugen. Man muss sich das überlegen. Jerusalem war das Zentrum des Gebets im Anfang der Moslems, nicht Mekka. Nicht der Schwarze Stein, nicht die Kaaba waren das ursprüngliche Gebetszentrum, sondern Jerusalem, der Tempelplatz. Alle Moslems verneigten sich dorthin. Und dann kam die große Idee, wir, ich, Mohammed, glauben an den Gott Abrahams. Und wir wollen uns einigen in der Anbetung Abrahams. Und so versuchte er, die Juden für sich zu gewinnen, dass sie ihn als echten Propheten anerkannten in der Linie von Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und alle anderen. Er sagte, Gott hat ein Urbuch im Himmel, wie eine Urstadt. Und jeder der Propheten bekam ein Teil von diesem Urbuch. Beispielsweise Adam und Abraham und David und Jesus. Alle bekamen einen Teil aus diesem Buch Gottes. Und jetzt bekam ich den letzten großen abschließenden Teil. Ich bin das Siegel, der Höhepunkt, die Zusammenfassung der Propheten. Ich will gar nichts Neues und anderes bringen, sondern eben nur das, was die anderen auch gesagt haben. Im Anfang haben die Juden ihm zugehört, skeptisch. Und dann haben sie ihn mit der Zeit nach Details gefragt und haben kritische Stimmen angemeldet und sagten, aber du sagst ja etwas anderes, als was in der Tora steht. Und da sagst etwas Verschiedenes, was die Propheten sagten. Und dann verstieg sich Mohammed zu dem Spruch, dass er von der Al-Aqsa-Moschee, das heißt von dem entfernten Platz aus, eine Himmelfahrt gehabt hätte. Er sei auf dem Pferd, das wirklich der elektrische Blitz genannt wird, in den Himmel gezuckt worden und hätte dort direkte Offenbarungen von Allah, von Gott empfangen. Woraufhin die Juden zu ihm sagten, prima, wenn du von Jerusalem aus aufgefahren bist, dann erzähl uns doch einmal, wie sieht denn Jerusalem heute aus? Steht die eine Straße noch und ist dieses große Gebäude und die Synagoge noch vorhanden? Und Mohammed konnte natürlich nicht antworten. Und so wurde der Spott der Juden auf Mohammed, über Mohammed, den falschen Propheten, immer massiver. Nichts Schlimmeres, als wenn ein Araber verspottet wird und er kann den Spott nicht entkräftigen. Es wäre besser für ihn, er würde sterben, denn der Hass in ihm wühlt bis in die letzte Tiefe hinein. Und so kam es zu der großen Wende im Islam, dass Mohammed sich lösen musste von seinem Glauben an die Folge, dass er hineingehörte in die jüdische Religion. Er ließ seine Moslems nicht mehr sich in Richtung Jerusalem verneigen, sondern in Richtung nach Mekka. Das Haus, das dort stand, der viereckige Würfel, die Kaaba, das kommt von Kubik, oder umgekehrt, das Wort Kubik kommt von Kaaba, wurde als das Stammhaus, die Wohnung Abrahams bezeichnet, wo Hagar mit Ismail gewohnt hätte und wo Abraham von Zeit zu Zeit auftauchte, wenn er bei der einen seiner Frauen wohnte. Das heißt also, die Kaaba ist die Wohnung Ismails und das Haus Abrahams. Deshalb haben sich jetzt alle Moslems in Richtung nach Mekka verbeugen müssen. Und dort kommt auch die Geschichte herein, dass die Opferung des Sohnes Abrahams auf dem Tempelberg in Jerusalem bezeugt wurde im Koran, nur mit dem Unterschied, dass der Geopferte nicht Isaak heißt, sondern Ismail, dass die Segenslinie von Abraham auf die Araber und den Islam umgeleitet wird und nicht auf die Juden. Dorthin gehört auch, dass Mohammed nicht mehr den Samstag und nicht mehr den Sonntag als Feiertag der Araber ausgab, sondern den Freitag. Er lehnte die Christen ab, die an den gekreuzigten Gottessohn glaubten, und er lehnte die Juden ab, die ihn verspotteten. Und so wurde der Islam in Medina selbst geboren. Es gäbe noch viel dazu zu sagen. Wir wollen zu der eigentlichen Not in Medina kommen, nämlich die 300 Menschen, die mit Mohammed ausgewandert waren, die Flüchtlinge waren, hatten gehofft, nach dem Vertrag einen Lastenausgleich zu bekommen, dass die Güter geteilt würden und dass sie wirklich gleichberechtigte Bürger sein könnten in Medina. Das war eine Täuschung. Die bekamen leere Worte und sonst nichts. Und ihre Mägen blieben ebenfalls leer und so hatten sie Hunger. Und nun war Mohammed in einer Krise, denn das Beten und Glauben ist schwierig, wenn die Mägen leer sind. Und besonders hieß es dann, aha, wenn dein Allah uns im Stiche lässt und verhungern lässt, dann ist das doch alles Schwindel. So war Mohammed gezwungen, seinen Leuten Brot und Fleisch und Häuser zu beschaffen, koste es, was es wolle, oder er stand in Gefahr, gesteinigt zu werden als falscher Prophet von seinen eigenen Anhängern. So rief er sie zum heiligen Krieg auf. Gegen wen? Gegen die Leute in Mekka. Warum? Die hatten ja all ihre Häuser und ihre Güter und ihre Karawanen enteignet. Als sie geflohen waren, haben sie so gut wie nichts mitnehmen können. Und so sagte Mohammed, es ist unser Recht, dass wir von denen uns selber wiederholen, die uns genommen haben, was uns gehörte. Und so fing er an, mit einigen wenigen den Karawanen der Mekkaner aufzulauern und sie zu berauben, und dabei gab es Tote. Mohammed wurde zum Dieb und zum Mörder, zum Räuberhauptmann. Man kann es nicht anders ausdrücken. Er hat seine Leute angeleitet und angeführt bei diesen Überfällen. Nun aber, das war das erste Mal im Jahr 623, nun aber hatte sich die Lage gewendet. Sie brachten viel Beute nach Hause. Die Beute war ein Zeichen, dass Gott mit ihnen war. Sie waren relativ reich geworden und hatten vorläufig keine Sorge. Sie waren auf den Geschmack gekommen und hatten dann wieder in der Zeit der großen Karawanenzüge im kommenden Jahr 624 sich vorgenommen, die Karawane von Sufyan, einem Onkel Mohammeds, zu überfallen. Aber der Sufyan war genauso schlau wie Mohammed und hatte vorher Späher nach Medina geschickt, und die hatten herausgekriegt, dass Mohammed in einem Hinterhalt lag. Und so nahm er eine andere Route und ging am Meer entlang und nicht durch die Wüste nach Mekka, während gleichzeitig ein bewaffnetes Heer, das dreimal stärker als die Gruppe Mohammeds war, an dem Platz auftauchte und vom Hinterhalt her überfiel. Welch ein Entsetzen! Und die Moslems wandten sich zur Flucht. Aber nur einen kurzen Augenblick, denn Mohammed erkannte jetzt oder nie, und in einer flammenden Rede beschwor er seine Leute, umzudrehen und auf den übermächtigen Feind sich zu stürzen. Und es gelang, dass er einen Sieg errang, und zwar keine Beute, aber doch das Bewusstsein in seinen Nachfolgern stärken konnte: Allah ist mit uns, er hat uns den Sieg gegeben. Warum? Weil wir die rechte Religion sind. Warum? Weil wir die Rechtgeleiteten sind. Alle, die nicht mit zum heiligen Krieg ausziehen, sind Feinde Gottes. Denn Allah will, dass alle Ungläubigen besiegt und beraubt werden. Und so gab es nun eine Gesamtbewegung, dass er, obwohl es zu einem nicht Verlust gekommen war, aber zu keiner Beute, die Gefolgschaft hinter sich vereinigt hatte. Allerdings, er hatte dann im Überschwang seines Gefühles, Sieger zu sein im Zuge Allahs, Rache genommen an einer jüdischen Gruppe, die ihn verspottet hatte, und zwang sie zur Auswanderung. Und die übrigen Judengruppen dort freuten sich, dass Mohammed endlich denen eine ausgewischt hatte, und merkten nicht damit, dass sie sich damit selbst das Grab schaufelten. Jetzt hatten die Anhänger Mohammeds Häuser und jetzt hatten sie Reichtum. Jetzt waren sie angesehen und gesichert und man sagte, aha, die Sache mit Gott lohnt sich. Da kommt etwas dabei heraus, wenn man Muslim wird. So kam es dann im Jahre 625 zu der großen Schlacht bei Uhud. 3000 bewaffnete Mekkaner stellten sich Mohammed gegenüber, aber Mohammed hatte die Gabe, seine Nachfolger zu faszinieren und zu inspirieren, dass sie sich auf die Übermacht stürzten und sie vertrieben und anfingen, Beute zu machen. Das ist ja das Wichtigste an diesen Kriegen in der Wüste gewesen. Jeder hat sich ein Kamel geschnappt und ein Zelt und Sklaven und merkte nicht, dass ein Teil des mekkanischen Heeres im Hinterhalt lag, und als so die Nachfolger Mohammeds bereits dabei waren, Beute zu machen, wurden sie plötzlich überfallen und mit Pferden niedergetrampelt. Auch Mohammed wurde überrannt und der Ruf ertönte, der Prophet ist tot, der Prophet ist gefallen. Daraufhin haben die Mekkaner, die ja gar keine Blutrache heraufbeschwören wollten, von der Verfolgung der Medineser abgelassen. Es kam zu einem Waffenstillstand, aber Mohammed war nicht tot. Man hatte ihm nur einen Zahn eingeschlagen und er flüchtete und kam zurück nach Medina, wo man bereits Trauerfeiern veranstaltete, und fuhr mitten hinein wie ein Gespenst aus der Hölle auferstanden und machte seine Leute fertig, ihr Verräter, ihr Feiglinge. Und ihr, die ihr nicht mit ausgezogen seid, ihr seid schuldig an der Niederlage. Und jetzt nichts wie los, alle miteinander auf einen jüdischen Stamm. Das Ergebnis war, dass er wieder eine Gruppe in Medina von den Juden überwältigte und sie zur Auswanderung zwang und so aus der Niederlage einen Sieg für seine Nachfolger machte. Die Störungen der Karawanen gingen weiter, die Überfälle wurden fortgesetzt. Die Mekkaner wussten sich nicht mehr zu helfen, als ihren gesamten Reichtum aufzubieten und Söldner und Beduinen anzuwerben und rüsteten ein Heer von 10.000 Mann aus, das sie gegen Medina schickten im Jahre 625. Sie hatten Sklaven dabei, denen sie sagten, wenn ihr lebendig zurückkommt und die Stadt nicht eingenommen habt, werdet ihr geröstet und in Stücke geschlagen. Es war alles programmiert, dass Medina fallen musste. Da hat ein Sklave Mohammeds, der ja übrigens die Sklaverei bejahte, das ist ein Teil im Koran, dass Gefangenen aus den Schlachten als Sklaven behalten werden. Ein Sklave Mohammeds aus Persien sagte zu ihm, die Sache ist einfach, nimm die gesamte Bevölkerung und lass einen hohen Graben um die Stadt aufwerfen. Stellt euch hinter den Wall und keiner von den Beduinen und Sklaven wird in der Lage sein, den Graben zu überwinden und den Wall zu ersteigen. Die Beduinen waren nicht geübt in der Belagerungstechnik der Römer. Und so ging Mohammed auf den Vorschlag ein. Die Stadt wurde mit einem Gürtel umgeben, einem hohen Wall. Und als dieses Heer von 10.000 ankam, sahen sie keine Häuser mehr. Sahen sie keine Menschen mehr. Sahen sie nur sowas wie einen topfebenen Berg, hinter dem, als sie näher kamen, Schützen auftauchten, die mit Pfeilen oder mit Steinen oder dergleichen bewarfen. Sie waren perplex, sie hatten mit allem gerechnet, nur damit nicht. Und sagten, wart nur, euch kriegen wir. Wir belagern euch, bis euch das Wasser ausgeht und die Getreidevorräte. Und damit hatten sie den Krieg schon verloren. Ein Riesenheer lagerte sich um Medina mit Zelten und da fing ein buntes Lagerleben an mit Lagerfeuer und mit Handel und mit Wandel. Und Mohammed war schlau und schickte Boten hinaus, aber nicht zu allen. Er wusste ja ganz genau, wer mit wem verfeindet war und hatte zu dem einen Geschick, der Geschenke überbrachte. Und die anderen sagten, Moment mal, was hat denn der Mohammed mit dem zu verhandeln? will der da ein Bündnis machen? Und dann schickte er zu dem anderen einen Boten und ließ nur verhandeln und Gespräche machen, ohne Absicht, und spaltete aus seiner belagerten Stadt heraus die Reihen der Belagerer. Mehr noch, es kam nach 8 Monaten Belagerung zu einem Wirbelsturm. Mit kolossalem Gebrause kam nachts ein Sturm, ein Sandsturm daher und riss die gesamten Zelte der Belagerer mit sich. Wer schon einmal im Zelt gelegen ist und plötzlich anstelle der Zeltwand über sich nur noch Sterne sieht oder sonst die Luft, dem wird etwas komisch zumute. Und so ging es den Belagerern, die sagten, das sind Geister, die mit Mohammed arbeiten. Wir kämpfen gar nicht gegen Mohammed, wir kämpfen gegen Mächte, denen wir nicht gewachsen sind. Sie brachen die Belagerung ab und zogen nach Hause. Das Ergebnis war, Mohammed feierte einen triumphalen Sieg und rächte sich an denen, die bereits mit den Feinden konspiriert hatten, nämlich den reichsten und stärksten Juden. Und so kam es zum ersten Massengrab an den Juden in Medina. Er ließ einen großen Graben ausheben und stellte die Juden der Reihe nach auf, und dann wurde Kopf um Kopf abgeschlagen und die Juden hineingestürzt. Das war die erste Massenverfolgung im Islam gegen die Juden. Reiche Beute von den Juden natürlich war das Ergebnis. Und so hat Mohammed seinen Kampf fortgesetzt. Das brachte im Jahre 628 die große Wende, denn die Mekkaner sagten, es nützt nichts, gegen den Mann zu kämpfen. Lasst uns doch ganz einfach seine Idee akzeptieren, mit der Bedingung, dass er wieder Mekka zum Wallfahrtszentrum macht. Und so geschah es, dass Mohammed plötzlich nach Mekka einreisen konnte. Er zog los ohne Waffen, ein kolossaler Mut, und hat damit diese Leute, von denen einige ihn im Hinterhalt töten wollten, überwunden, dass er auch als waffenloser Prophet noch stärker sei als sie mit ihren großen Kriegsscharen. Dabei, bei diesem Zug nach Medina, kam es übrigens zu einer Krise. Als sie merkten, dass eine Gruppe der Mekkaner nicht bereit waren, sie zu empfangen, sondern vernichten wollten, kam es zu dem Augenblick, wo Mohammed seine Wallfahrer zusammennahm und sagte, ich verpflichte euch, dass ihr mit euren Händen und Füßen ohne Waffen die Angreifer angreift und ihnen die Hälse durchbeißt, dass ihr kämpft, und wenn es aussichtslos ist. Er brachte sie in Ekstase, und dann kamen sie auf sie zugeritten, und diese Moslems wollten sich aufmachen, bis sie merkten, dass ein Verwandter Mohammeds vorgeschickt wurde, um mit Mohammed zu verhandeln. Und Mohammed sagte zu seinen Leuten, bleibt zurück. Und es kam zur Verhandlung, dass sie in diesem Jahr nicht nach Mekka gehen sollten, sondern im nächsten Jahr. Es wurde plötzlich ein Vertrag geschlossen. Das bedeutet für die Araber, dass Mohammed damit offiziell anerkannt war und er eine Rechtsperson geworden war. Und nun aber geschah es, dass seine Anhänger in der Rage waren und sagten, wir kümmern uns nicht, jetzt nichts mit drauf. Und Mohammed sagte nein. Und die sagten nein, nein, sondern ja, ja. Und er wäre beinahe von seinen eigenen Leuten zerrissen worden. Und da hatte er die Eingebung und setzte sich nieder und ließ sich die Haare schneiden. Und das beruhigt. Und dann kommandierte, jeder lässt sich die Haare schneiden jetzt. Und als dann die Haare von allen geschnitten waren und alle eine Vollglatze hatten, hatte er sie so weit, dass er sagte, jetzt ziehen wir zurück und erst in einem Jahr kommen wir wieder. Seither müssen alle Pilger sich die Haare völlig schneiden, wenn sie nach Mekka ziehen. Lange Rede, kurzer Sinn, es kam dann, als sie zurückgezogen waren nach diesem vergeblichen Zug, zu einem Überfall auf die letzte Gruppe der Juden in Medina. Sie wurden diesmal nicht getötet, sondern gezwungen nach Khaybar und nach dem Wadi el-Qura auszuwandern, wurden als Sklaven angesiedelt und mussten fortan für Mohammed als Sklaven arbeiten. Erst Austreibung, dann Tötung, dann Sklaverei. Das war das Geschick der Juden von Medina, das ihnen unter dem Islam blühte. Zum Schluss kam es 629, 7 Jahre nach der Hijra, zur freiwilligen waffenlosen Wallfahrt Mohammeds. Er wurde aufgenommen. Zwar schien die Stadt wie ausgestorben zu sein, keiner wagte es, mit ihm die Verbindung aufzunehmen. Er hat dabei sämtliche Götzen und Götter in diesem Vielgötterzentrum zerstört und verbrannt und ließ nur einen Gott Allah gelten. Er blieb seinem Prinzip treu und dabei geschah es, dass ein Mann, das Militärgenie Khalid, zu ihm überlief und er damit den Mann der Zukunft gewonnen hatte, der den Islam in alle Welt tragen sollte. Dann kam es zu einem folgenschweren Fehler der Kriegspartei in Mekka, dass sie nach dem Abzug Mohammeds ihn angriffen, worauf er im Jahre 630 mit seiner ganzen Macht auf Mekka losstürmte. Es kam zur Verhandlung, eine bedingungslose Übergabe und dann zog Mohammed als Sieger in Mekka ein und zerstörte die Stadt nicht, sondern schenkte all den Menschen reiche Gaben. Seine eigenen Nachfolger gerieten beinahe aus dem Häuschen, als sie meinten, jetzt Beute machen zu können. Jetzt mussten sie Beute teilen und schenken. Mohammed hatte begriffen, er musste seine Feinde gewinnen, nicht mit Liebe, sondern mit ganz materiellem Gewinn. So geschah die Vereinigung zwischen Mekka und Medina. Es kam dann zur Abschiedswallfahrt Mohammeds im Jahre 632, wo er mit großem Pomp als der Weltprophet und großer Staatsmann auftrat, gewaltige Reden hielt. Ich habe euch nun den Islam vollendet. Ihr werdet nun als das Volk Gottes die Welt erobern. Und er starb dann bald darauf, vergiftet von einer seiner jüdischen Sklavinnen. Man muss das wissen, dass eine Jüdin Mohammed getötet hatte. Sie hat einfach Gift in die Speise getan. Er hat davon gegessen und es sofort wieder ausgespuckt. Aber es war schon so viel Gift in ihm, dass wahrscheinlich dieses Gift nachgewirkt hatte und ihn zum Tod führte. In der Zeit von Medina ist noch zu vermerken, hat Mohammed insgesamt 13 Frauen geheiratet. Dabei auch ein 9-jähriges Mädchen in seinen Harem genommen, das noch mit der Puppe spielte und sie in Ruhe gelassen, bis sie 12 war. Er hatte ein sehr ausschweifiges Leben, das heute dargestellt wird als ihm zuständig, so wie ein David und Salomo viele Frauen gehabt hätte. Und ist ein Mensch gewesen, der in seinem eigenen Leben sich zügellos der Begierde hingegeben hatte. Wenn wir uns das überlegen und mit dem Leben Jesu vergleichen, dann erkennen wir die gravierenden Unterschiede, gerade in der Zeit von Medina. Jesus hat gesagt zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide, wer zum Schwert greift, soll durchs Schwert umkommen. Mohammed hat geboten, dass man zum Schwert greift, den heiligen Krieg durchführt und tötet alle, die an mehr als einen Gott glauben. Es ist also direkt Gebot Allahs im Islam, dass der Mord durch die Gläubigen an Allah durchgeführt werden soll. Zweitens, Jesus warnte seine Nachfolger vor dem Geld. Niemand kann Gott und dem Geld dienen. Wer Geld liebt, kann Gott nicht lieben. Mohammed hat aber seine Leute zur Beute geführt, zu Überfällen, zum Raub, zum Diebstahl, nicht an den eigenen Glaubensgenossen. Diebstahl ist einem Muslim verboten bei Gefahr der Handabschneidung, wenn er einen Muslim bestiehlt. einen Ungläubigen zu überfallen, ist eine Ehre und ihn auszunützen. Insofern ist die Lehre des Islams nicht frei von Diebstahl, Mord und Ehebruch am laufenden Bande. So könnte man sagen, der Geist, der in Mohammed zur Zeit von Mekka noch verborgen wirkte und einen duldenden Propheten erscheinen ließ, hat sich dann offenbart in Medina, wo er eine Religion unter dem Gesetz schuf und die Früchte seiner Religion sichtbar wurden, die nicht zu vergleichen waren mit dem, was Jesus sagte, dass er von Herzen sanftmütig und demütig war. Oder wie Paulus sagte, die Früchte des Geistes aber sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Sanftmut, Keuschheit. Wir aber, um die Zusammenfassung zu bringen, müssen sagen und bekennen, Mohammed ist kein echter Prophet, kein Prophet in der Reihe der Propheten, kein Prophet des wahren, lebendigen Gottes. Denn unser Vater im Himmel wird doch 620 Jahre nach dem Tode seines Sohnes nicht den Engel Gabriel in die Welt schicken, wie Mohammed sagt, dass er von Gabriel immer inspiriert worden sei, der dem Propheten in der Wüste diktierte, dass Gott keinen Sohn hätte und der nicht am Kreuze gestorben sei. Wenn er doch durch die Fleischwerdung Christi und durch seinen Tod am Kreuz die Welt erlöste. Von dieser Aussage des Neuen Testamentes her müssen wir bezeugen, dass Mohammed ganz klar ein antichristlicher Prophet und das Medium eines fremden Geistes war, dass sich die Maske Allah, den Namen Allah als Maske vor das Gesicht gebunden hatte, sich zwar als Gott ausgibt, aber nicht Gott ist. Und das erklärt auch, warum der Islam so eine kolossale Macht in sich hat. Er ist keine echte Religion im Sinne des Alten Testamentes, sondern er ist ein antichristlicher Geist, der durch diesen Propheten in die Welt gekommen ist. Und wenn das Wort stimmt, dass kein Fluss höher steigt als seine Quelle liegt, müssen wir sagen, der Islam kann nicht besser werden, als das Leben Mohammeds war. Wer das Leben Mohammeds studiert, wird begreifen, wie der Islam sich zeigen muss. Wer aber das Leben Jesu studiert, wird begreifen, wie das Leben der Christen erscheinen muss. Er ist die Quelle unseres Lebens und an seinem Leben erkennen wir, was wir sein sollen, auch den Moslems gegenüber.